Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der wunderschönen Runenschau. Heute habe ich als Gast den Marc am Start. Der Marc, der war einer der wenigen Glücklichen, die es geschafft haben, ein Ticket für Bologna sich zu ergattern, aus unserer Local Community. Also der Marc ist regelmäßiger Spieler bei uns im Battle Bear in Saarbrücken. Und hi Marc, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon angeteasert, als das Ticket rausgekommen ist und du geschrieben hast, du hast eins, dann musst du in die nächste Folge kommen. Auch aus einem ganz besonderen Grund, weil ich glaube und ich würde so unterschreiben, dass du einer der besten Spieler bei uns in den Locals bist.
Wenn die Statistiken so stimmen, wie sie in meiner App stehen, dann könnte man das so sagen, ja.
Was sagen denn deine Statistiken?
Müsste ich jetzt mal kurz nachschauen, um ehrlich zu sein.
Aber du hast bestimmt 70-80% Winrate, oder?
Also Stand jetzt sind es 78,6%.
Ja, Maschine halt, Maschine. Ja, Bologna. Fangen wir doch erstmal an, über die Bologna zu sprechen. Wie war Bologna? Wie war für dich das Ticketing? Was hast du da so mitgenommen? Und generell, was kannst du grundlegend zum Event sagen?
Also ich würde erstmal sagen, allgemein, wenn ich es jetzt bewerten müsste, war es eine 10 von 10 für mich. Also ich muss sagen, ich war schon auf etlichen großen TCG-Events und die haben wirklich viel Liebe zum Detail. Es hat alles gepasst. Die Halle war groß, war sehr gut organisiert, bis auf ein paar kleine Punkte, aber da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Und ja, muss sagen, ich habe mich jeden Tag, wenn ich in die Halle reingegangen bin, sehr wohl gefühlt und ja.
War basically ein Safe Space für diese ganze wunderschöne Community, die sich da gebildet
hat. Genau. Ja, so würde ich es auch sagen.
Sehr gut. Am Anfang hatten wir ganz oft drüber gesprochen, über das Ticketing-Problem. War ja für dich offensichtlich kein Problem. Du hast ja dein Ticket bekommen.
Ja, es war schon ein Problem. Ich habe ein Ticket, also ich war erst auf der Warteliste, hab dann aber tatsächlich noch am selben Tag abends, nachdem, glaube ich, die ganze X-Community sich beschwert hat bei dem Riftbomb Organized Play und sie dann gesagt haben, ja, wir machen noch 250 Tickets dabei und ich denke, in dem Spot war ich dann drin, dass ich dann tatsächlich am selben Abend noch eine Mail bekommen habe und das ein Wartelistenplatz frei geworden ist. Und hatte ich Glück, muss ich sagen, habe mich auch sehr drüber gefreut. Ich war auch sehr enttäuscht, die 5 Stunden nach dem Ticketverkauf natürlich. Da war ich schon, hatte ich das Thema auch schon tatsächlich wieder ein bisschen abgehakt, weil ich doch einen sehr kompetitiven Spirit habe und dachte mir, okay, warum Zeit in was investieren, wo ich keine Zielsetzung mehr hinter weiß. Verstehst du das?
Ich verstehe, was du meinst. Das ist auch ähnlich. Ja. Wenn du so bist wie du und du das gerade so gesagt hast, ja, kann ich verstehen. Wenn du kein Ticket für die kompetitiven Events bekommst, warum soll ich das Spiel dann spielen? Dann kann ich auch was anderes spielen, wo es effektiv einfacher ist, so ein Ticket zu bekommen.
Ja,
kann ich sehr gut verstehen. Allerdings haben wir dich ja Gott sei Dank erhalten und du bist dem Spiel erhalten geblieben, weil dein Ticket kam dann nachträglich dazu.
Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, trotz alledem, das Spiel hat mich schon sehr gehuckt. Also es macht mir sehr viel Spaß. Ich im Vergleich zu anderen Kartenspielen, die ich kompetitiv gespielt habe oder auch für den Spaß, muss ich sagen, großartiges Erlebnis, das Spiel.
Du hast ja auch jetzt ganz oft über diese Vergangenheit gesprochen, du hast schon mehrere Events besucht. Was sind denn das für Events gewesen? Und welche Spiele hast du denn gespielt?
Also, meine kompetitive TCG-Karriere hat angefangen mit Yu-Gi-Oh! Tatsächlich. Das war so um das Jahr 2011 rum, also auch schon eine gute Ewigkeit her. Und damals gab's die großen Events, hießen YCS. Ich kann nicht genau sagen, wie sie jetzt noch heutzutage heißen. Also
World Championship Qualifier, glaube ich, oder so.
Genau, ja, das war so das Äquivalent zu einem Magic Grand Prix oder zu einer Spotlight Series und so weiter. Gab es die YCS, dann gab es die Nationals, dann gab es den European Championship und das sind so die Events, die ich dann in der Yu-Gi-Oh! Community, wo ich da teilgenommen hatte. Und dann danach war es Magic tatsächlich. Und Magic habe ich auch etliche Grand Prix, haben die zum damaligen Zeitpunkt geheißen, habe ich auch so ziemlich alles in Europa mitgenommen, was es so gab. Und dadurch dann weiterhin mich auch für eine Pro-Tour qualifiziert und dann durch die Pro-Tour wieder für die nächste qualifiziert. Und das ist dann so von der vom Kompetitiven her so das höchste Level an einem Event, was ich, würde ich sagen, jemals gespielt habe. Weil dann hast du einen Pot von 300 Leuten, die sich für diese Pro-Tour qualifiziert haben, und die wissen halt alle ganz genau, was sie machen. Und ja, das ist so dann meine Vergangenheit im TCG-Leben.
Was war denn dein bester Result zu den damaligen Zeitpunkten? Wie gut warst du denn im Verhältnis zu Yu-Gi-Oh! In Magic oder umgekehrt?
Ich würde sagen, relativ ähnlich sogar. Also es war nie so, dass ich wirklich mal so den Durchbruch geschafft habe und so eins von diesen Events gewonnen habe. Es war immer so, Top-Cut erreicht oder genug für sich zu qualifizieren fürs nächste Turnier. Und würde sagen, dann wahrscheinlich das beste Ergebnis war einmal bei einer Magic Pro Tour, wenn du dann einen Rekord hast von 10-6, das sind 16 Runden immer insgesamt die Vorrunde, lang hat er verbracht. Aber wenn du einen Rekord hast von 10-6, dann qualifizierst du dich für die nächste Pro Tour. Okay. Das ist mir zweimal gelungen. Und das würde ich sagen, ist so das Höchste der Gefühle, was ich erreicht habe.
Und jetzt musst du in Riftbound der nächste Schritt passieren und du musst dann das mal schaffen, also, wenigstens in Top 8 zu kommen bei so einer Regional. Oder in die Top 64.
Ja, genau. Ich sag mal so, das erste Ziel ist tatsächlich, sich dann für die eigentlichen Regionals zu qualifizieren. Und dann, ja, alles, was drüber geht, das nehme ich natürlich gern mit. Top 8 wäre sensationell. Und ja, das ist das Ziel.
Ja, Bologna. 10 von 10. Bist du alleine gereist? Hast du jemanden dabei gehabt? Wie war denn die?
Nee, ich hatte natürlich einen Freund dabei, einen Kollegen, den ich tatsächlich vor gut 12 Jahren beim Magic-Spielen kennengelernt habe. Und seitdem reisen wir eigentlich immer zu zweit zu den ganzen Events und habe ihn mehr oder weniger überredet, mal The Swiftboard anzuschauen. Er fand es natürlich auch direkt super toll. Und dann haben wir beschlossen, dass wir da zusammen hinfahren. Er hat leider kein Ticket gehabt fürs Main Event, aber hat dann Side Events gespielt, die, wie ich finde, auch sehr lohnenswert sind. Also selbst wenn man nur dieses Side Event Ticket hat, finde ich, lohnt sich trotzdem, auf solch eine Regional zu fahren.
Ja gut, ne, das ist allein die Metal-Karten, die du da bekommst, sind ja schon Heidengeld wert, dass du alleine nur durch Side-Event grinden vermutlich mit einem Plus nach Hause fahren kannst und die Reise ist mehr oder weniger bezahlt. Wenn du gut spielst, schneidest du natürlich noch viel, viel besser ab. Und ich würde mal behaupten, dass dein besagter Freund sicherlich auch das Potenzial hat, so den ein oder anderen Pot mal zu gewinnen, um Ticks zu sammeln. Und leider habt ihr es nicht geschafft, eine Metal-Karte zu bekommen, oder?
Nee, leider natürlich nicht. Vielleicht hatten wir auch die falsche Herangehensweise, die falsche Taktik. Also wir haben uns natürlich am Anfang Gedanken gemacht. Ich wusste ja, ich habe wahrscheinlich nur den Freitag Zeit für die Side-Events zu spielen. Und samstags und Sonntag gab es dann ja jeweils ein großes Side-Event, wo man dann auch ein 7-Runden-Turnier spielt und mit Top-Cut sogar. Also auch den ganzen Tag quasi wie Main-Event beschäftigt. Und für Freitags hatten wir uns eigentlich in meinen Augen einen guten Plan zurechtgelegt, aber in der Praxis wäre es wahrscheinlich anders ein bisschen besser gegangen.
Willst du den Plan verraten oder ist der geheim?
Nee, der ist nicht geheim. Also es war einfach nur, es gab On-Demand-Events, das heißt, man kann sich anmelden, sobald man 8 Spieler hat, startet das Event und unser Plan war, das hat geheißen Competitive Constructed On-Demand Event. Das war einfach, 8 Leute melden sich an, dann spielt man mit 8 Leuten ein K.O.-Turnier. Derjenige, der 3 Runden gewinnt, hat dann den Pot gewonnen und hat quasi 24 Ticks bekommen. Sie haben das so beschrieben mit Win a Display. Quasi bei 24 Ticks ist das Äquivalent zu einem Display. Aber ich meine, wenn du 24 Ticks hast, dann sind es noch 16 bis zur Metal Card und das war so unser Plan. Haben wir zwei davon gespielt. Ich bin zweimal dann im, habe einmal im Finale verloren, einmal im Halbfinale und dann war es auch schon, und dann hatten wir uns abends noch für ein anderes Zeitevent angemeldet und dann war der Tag quasi auch schon vorbei, weil es gab leider am Anfang die erste anderthalbe Stunde ein kleines Problem mit den On-Demand-Zeitevents auf der Site.
Kannst du da näher drauf eingehen?
Ja, und zwar war es so, dass sie vorhatten, jeden einzelnen Spieler für die On-Demand-Events zu registrieren. Und das bei der Menge an Leuten, ich meine, freitags war jetzt zwar auch die Pre-Regional, das große Event, ich meine, da haben auch 1000 Leute mitgemacht, aber die anderen 2500 Leute, die noch da waren, die wollten halt alle On-Demand-Events spielen und hätten die alle einzeln eingecheckt. Dann noch kommt noch das Problem dazu, zum Beispiel, wenn dann jemand bar bezahlen will, dann müssen die dem noch eine Rechnung schreiben und dann zieht sich das alles. Und das Ganze hat dann halt relativ lang gedauert. Ich sag mal so, es hat mal, also um 12 sind wir in die Halle. Wir waren quasi so Platz 6 und 7 in der Schlange für uns anzumelden und es hat, glaube ich, bis 13:30 gedauert, bis wir an die Reihe gekommen sind. Und aber dann für das zweite hatten sie das dann tatsächlich direkt geändert, was ich ihnen sehr zugute heißen muss. Und dann konnte man sich nämlich online über Fanfinity, also die Seite des Veranstalters, anmelden, einfach für das On-Demand-Event, was man gerne spielen wollte. Und dann hatten sie quasi so verschiedene Reihen aufgebaut und hat man sich dann angestellt. Und sobald 8 Leute in dieser Reihe waren, haben sie die gepickt und das Event ist losgegangen. Also ab dann ging's reibungslos.
Schlag auf Schlag quasi, ja.
Ja, genau. Also ich meine, wenn du so ein K.O.-Turnier spielst, hast erste Runde verloren, kannst in 10 Minuten das nächste spielen. Also das war so.
Im schlimmsten Fall hast du 3 Stunden einfach gewastet, weil du hast mir, glaube ich, im Vorfeld erzählt, dass du nur als Top, also als Erstplatzierter die Ticks bekommen hast, richtig?
Genau, ja, bei diesem On-Demand Constructed. Das war halt, ich sag mal so, das war halt das Event mit, sag ich mal, High Risk, High Reward.
Klar.
Ich meine, im Endeffekt so mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, also jetzt nicht Leute, die da speziell mit Gruppierungen hin sind, nur für sich überall anzumelden und sich die Medal Cards zu teilen, sondern andere Leute, die gesagt haben, ne, sie wollen ein bisschen grinden, haben gesagt, tatsächlich am lukrativsten war das 2-2 Event. Weil da hast du da hast du 3 Runden gespielt, auch ohne K.O. und du hast pro Win, glaube ich, 3 oder 4 Ticks pro Teammate bekommen. Also wenn du Win hattest, also hattet ihr 8 Ticks quasi. Und dann, wenn ihr 3 Wins hattet, hattet ihr ja auch 24 zusammen. Aber das ging von der Zeit her etwas flotter. Ich glaube, das war sogar auch noch Best of One. Deswegen, da hast du eine halbe Stunde Rundenzeit. Und
das ist ja super interessant, weil ich hatte sowieso, jetzt kommen wir mal kurz zurück, wo du es gesagt hast. Das war 2-2, hast du gesagt.
Genau, ja, also.
Okay, weil tatsächlich haben wir in Essen beim ersten Mal schon eventuell etwas gehört von einem 5-5 System. Das war wahrscheinlich noch nicht dort, oder?
Nee.
Okay, ja gut, du musst dir das vorstellen wie halt ein League of Legends Game. Du hast halt 2
ja,
auf der
okay.
Top, 2 auf der Bot und einer in der Midlane. Und wenn du bist ein T5er-Team, logisch. 2x2-2 und 1x1-1 und wenn du 2 dieser 3 Runden gewinnst, hast du quasi das Match gewonnen. Basically wie League of Legends.
Cool, ja, stell ich mir ganz cool vor. Vor allem, ich meine, gerade in der kompetitiven Szene und auch in Amerika, ich denke, das schwappt jetzt bei uns auch rüber, bilden sich ja schon, sage ich mal, so Teams. Also wie es auch bei anderen Kartenspiele Teams gibt, die bilden sich jetzt auch in Riftbound.
Genau.
Wäre so ein cooles Event für so ein Showcase oder so, dann quasi jeder hat seine Lane. Muss
basically.
Ja, cool. Coole Idee auf jeden Fall.
Ich weiß, es noch viel interessanter machen würde, aber ich glaube, das würde dann zu viel Impact nehmen aufs eigentliche Spiel, wenn du halt sagen würdest, dass deine Lane, die du spielst, gegebenenfalls auch nur bedingte Champion spielen darfst.
Oh,
weißt
okay,
du?
Also
wenn du... Wenn du jetzt einen Draven spielst, musst du quasi mit deinem Support zusammenspielen und 2-2 spielen immer.
Ja, aber
dafür gibt's noch zu wenig Champions, glaube ich.
Hm.
Und das wäre, glaube ich, so eine krasse Einschränkung. Ich weiß nicht, aber das frage ich jetzt einfach mal so frei Schnauze. Glaubst du, dass ein 2 gegen 2 Deck anders da aufgebaut ist wie ein 1 gegen 1? Glaubst du, dass da Karten reintacken würden, die besser zusammen funktionieren würden, dass dein Team allgemein besser funktioniert?
Also, ich habe mich jetzt selbst mit dem Format noch nicht auseinandergesetzt, aber so rein von in der Theorie denke ich, die Decks sind schon ein bisschen aufeinander aufgebaut. Zum Beispiel, das eine Deck ist dann wahrscheinlich voll mit Removal, das andere hat die Units, das andere hat dann noch so ein paar, sag ich mal, Support-Units. Und deswegen denke ich schon, also was ich so, wenn ich an den Tischen vorbeigelaufen bin, tatsächlich viel gesehen habe, war, dass einer der beiden Parteien ein gelb-blaues Deck gespielt hat. Ob es jetzt Lux war, ob es Victor war oder ob es Renata Glas war. Weil einfach du so viel Removal Space hast und gute Support-Units, wie zum Beispiel einen Watcher. Mhm. Und das habe ich tatsächlich viel gesehen. Also, wenn da Leute waren, die sich da wirklich spezifisch drauf vorbereitet haben, dann waren es wahrscheinlich auf jeden Fall die, die das Blau-Gelbe in ihren Decks hatten.
Ja, weil das ist ja auch, also jetzt, wo die Information ja da ist von dir, dass das tatsächlich ein sehr lukratives Format ist, bei einer Regional zu farmen, ja. Kann man sich ja dahingehend auch mehr oder weniger ein bisschen vorbereiten für die Leute, die kein Competitive oder beziehungsweise die kein Ticket haben, für das Main Event zu spielen, dass du da mit zwei fertigen 2 gegen 2 Decks hingehst und spielst dann nur 2 gegen 2 das ganze Wochenende.
Ja,
das halt stimmt. Die Metal-Karten zu farmen.
Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, also die beiden großen Events, die als Side-Event angesetzt sind, die beiden großen Competitive Constructed Events, sind auch sehr lukrativ und cool. Also das ist ein cooles, großes Turnier, zum Beispiel samstags. Samstags war dann auch 7 Runden mit Cut auf Top 8 und die Preise waren sehr, sehr gut. Der erste hat an dem Samstag, also ich meine, das Turnier muss man dann auch erstmal gewinnen, aber der erste hat zum Beispiel, ich glaube, es waren 436 von diesen Ticks bekommen. Du musst rechnen, ein Tick ist äquivalent zu einem Booster. Gehen wir jetzt mal nicht davon aus, für was die Leute die Ticks kaufen, dann ist es viel mehr als ein Booster, sondern, oder halt, es sind 10 Metal-Karten plus noch ein Display, theoretisch, wenn du das gewinnst. Und die Preise der Metal-Karten, die ja, kennen ja die meisten, ich meine.
Naja, Card Market existiert und seit neuestem sind die auch auf Card Market zu listen.
Genau.
Listbar. Also sie sind ja jetzt öffentlich.
Ja, genau, deswegen, also dieses Samstag, selbst wenn man kein Main-Event-Ticket hat, das Samstag-Event super cool, das Sonntag-Event auch super cool, ist auch ein Event, spielt man, glaube ich, 6 Runden und jeder, der es schafft, 6-0 zu gehen, bekommt auch wieder Ticks, nicht so viel wie beim ersten, aber was er zusätzlich bekommt, ist ein Ticket für den nächsten Regional Qualifier. Also du hast quasi schon deinen Eintritt fürs nächste Regional Qualifier bezahlt und hast dein Main-Event-Ticket.
Holy moly, krass. Also das klingt ja wirklich sehr gut. Also heißt, wenn du Day 1 nicht schaffst und spielst bei Day 2,
genau,
dieses Sonntags-Event, kannst du dein Ticket für die nächste Regional bekommen.
Genau, korrekt. Also ja, bitte?
Nee, erzähl weiter, sorry.
Achso, ja, ich wollte sagen, also selbst wenn du jetzt nicht Day 2 erreichst, hast du Sonntag immer noch genügend zu tun mit noch einem, sage ich mal, großen, coolen Event, kompetitiven Event, wo der Preis auch wirklich cool ist, sage ich mal. Also für mich, ich habe mehr von diesem Eintritt und von diesem sicheren Main-Event-Ticket für die nächste Regional als jetzt von den Ticks, sage ich mal.
Ja, klar, natürlich. Gerade wenn du kompetitiv spielen möchtest, ist es für dich wichtiger, ein weiteres Ticket für die nächste zu haben, als
richtig.
Ich muss hoffen, dass ich wieder ein Ticket bekomme.
Ja, genau, richtig.
Das ist ja, also das klingt ja wirklich sehr, sehr cool. Also für jeden, der dann natürlich nicht am Main Event teilnimmt, macht das sogar noch mehr Sinn, auf jeden Fall mal hinzufahren auf so eine Regional, um nur an den Side Events teilzunehmen. So, aber du warst ja auf einem Main Event. Erzähl mal ein bisschen über deine Matches. Wie hast du denn, und ganz wichtig, wie hat das denn geklappt mit deinem Buy? Weil du hast ja 2 Skirmishes gewonnen und hast 2 erste Runde Round 1 Buys. Wie konntest du die einlösen?
Also, das funktioniert tatsächlich über diese Riftbound UVS-Homepage, wo wir immer Riftbound drüber spielen bei unseren Locals und so, geht das tatsächlich automatisch. Die checken das dann durch, sehen, okay, der Skirmish, der hat eins gewonnen, der hat ein Buy und dann war das einfach, stand drin in meinem Main Event. Also erste Runde Buy, ich musste auch nichts machen, ich hatte auch bräuchten eigentlich nicht um 10 Uhr da zu sein, es hätte gereicht, wenn ich um 11 Uhr da gewesen wäre und dann einfach mit der zweiten Runde mitgestartet. Also das ging tatsächlich sehr problemlos und sehr einfach. Ja, und ja, für alle, die es interessiert, ich habe mal nachgefragt so vor Ort bei dem Veranstalter, wie das so ist mit den Buys, ob die sich stacken. Also jetzt nicht für ein Event. Ich meine, man kann jetzt keine 8 Buys sammeln und ist dann Day 2 umgeschlagen, sondern ob die sich stacken für die nächsten Events. Und tatsächlich ist das so. Also wie gesagt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel 3 Skirmishes gewonnen und hat jetzt theoretisch ein Buy für die Regional Qualifier in Lille und noch für die Regional Qualifier in Utrecht. Oder wenn ich Utrecht jetzt aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal Ticketverkauf, nicht spielen könnte, hätte ich dann noch eins für Barcelona. Also die bleiben bestehen. Da wird immer eins eingelöst, sagen wir so, wenn du eine Regional Qualifier spielst.
Hättest du auch ein Buy für Vegas? Logisch, oder?
Ja, wenn ich jetzt...
wenn du jetzt in Vegas...
Irgendwer.
Okay, gut. Also... grundsätzlich egal, auf welchem Kontinent, du hast Buys für die erste Runde.
Ja, also für so viele Buys, die du sammelst, für so viele Events hast du dann die Buy.
Also hast du nächstes Jahr quasi, wenn du auf jede Regional Qualifier gehst, hast du nächstes Jahr immer ein Buy. Weil es sind ja jetzt, stehen die Skirmishes ja wieder an.
Genau, ja.
Und da sammelst du ja wieder weitere Skirmishes.
Ja, also ich sag mal so, ich komme ja jetzt schon aus einem kompetitiven Card-Game. Also ich habe da schon ein bisschen Hintergrund und Erfahrung. Und viele Leute, die jetzt mit Riftbound angefangen haben, die kommen aus unterschiedlichen, sage ich mal, die kommen vom League of Legends spielen oder vom Teamfight Tactics spielen und haben noch nie so ein kompetitives Card-Game gespielt. Aber die Leute werden ja auch besser. Die werden schnell besser. Also ich sag mal, die Konkurrenz schläft nicht. Ich meine, von daher, ich streng mich natürlich an. Ich versuche natürlich, so viele Buys wie möglich zu sammeln, aber die Konkurrenz wird immer stärker. Auch bei uns in den Locals tatsächlich. Das merkt man immer von Mal zu Mal.
Ja, sie werden, also gefühlt werden sie weniger, aber besser. Das ist richtig, ja.
Ja, also die, die am Ball bleiben, die
ja, safe.
Haben ja dann auch das Interesse daran und wollen ja auch besser werden.
So, ja, erste Runde bei. Wie sind die Runden gelaufen?
Ja, also Klicks, glaube ich, noch zusammen. Erste Runde hatte ich ein Buy, genau. Dann die zweite Runde habe ich mein Deck der Wahl war das Midrange Traven Deck.
Oh ja, das ist natürlich wichtig zu wissen. Was hast du denn gespielt?
Genau, Midrange Traven, eigentlich eine relativ Stockliste. Im Nachhinein habe ich einen Fehler gemacht beim Deckbauen. Dazu kann ich meinen, der Ferocious Forerunner. Die Karte, davon hatte ich nur eine im Main und 2 im Board. Ich hätte am liebsten alle 3 im Main gehabt. Hab die Karte in jedem Game 2 reingeboardet. Und wie gesagt, hat sie am liebsten alle. Also das ist so, ja. Aber zu den Spielen, ja. Ich habe Runde 2 dann einen Mirror gespielt. Das war tatsächlich sehr unspektakulär. Ich habe einen Würfelwurf gewonnen. Hab mit dem Treasure Hunter angefangen und dann snowballt das Deck eigentlich ziemlich schnell von alleine und Game 2 waren auch wahrscheinlich die Draws gut. Ich meine, es war noch early im Turnier, sag ich mal. Mhm. Also jeder meiner Gegner war kompetitiv und super, aber das Level wird natürlich mit der Zeit dann schwerer. Deswegen sage ich mal am Anfang, das war dann noch, sage ich mal, noch ganz dankbar. Dann die Runde danach habe ich gegen ein Miracle Any Deck gespielt. Es war also Miracles, Ezreal plus Seal plus Cold Shot plus Deck und dann Rasas, der Ram und Nocturnes. Und muss sagen, durch mein relativ geringes Testing, was ich betrieben habe für das Turnier. Also
zudem kommen wir gleich noch.
Ja, das war wirklich ja, nicht so viel. Aber ja, war ich auf das Deck tatsächlich. Also ich meine, ich glaube, das Matchup ist eh nicht so gut. Und mein Sideboard hat auch nichts hergegeben für das Matchup. Und Ja, er hat mich auch einfach dann zweimal gemögelt. Habe ich dann 2-0 verloren, konnte ich nichts machen. Dann die dritte Runde habe ich gegen Orn gespielt. War, ja, muss ich sagen, da merkt man den Unterschied von dem Power-Level von den Decks ja einfach. Das ist, also ich finde es cool für jeden, der dann probiert, da eine von diesen Metal-Foil-Karten zu spielen. Ich meine, jeder kommt ja aus unterschiedlichen Gründen zu so einer Weekend. Ne? Ja. Jeder hat unterschiedliche Ziele, ist auch vollkommen okay. Aber ich muss sagen, in dem Matchup hat man dann einfach das Power-Level von den Decks bemerkt. Plus Thermobeam. Das war eine gute Karte. Genau. Dann die Runde darauf habe ich gegen Kaiser gespielt. Hatte ich tatsächlich vor dem Turnier ein bisschen Respekt vor dem Deck, weil es geheißen hat, das Matchup ist eigentlich ganz okay für Kaiser. Muss ich aber sagen, ich habe zweimal gegen Kaiser gespielt, jetzt die letzte Woche noch zweimal. Ich habe noch kein Spiel dagegen verloren. Ich glaube, wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat und vor allem mit Ferocious Forerunner die Karte besiegt, das Deck oft im Alleingang. Also wir müssen da so viel investieren. Genau, da habe ich gegen Kaiser gespielt, das habe ich dann auch gewonnen. Damit stand ich dann 3-1. Und dann habe ich gegen, muss ich kurz überlegen.
Oh, überleg mal, ich weiß es.
Du weißt, das hast du dir geschrieben.
Ich habe einen Speckzettel.
Helf mir mal, was war denn dann danach?
Das war dein Draw.
Gegen die Fiora. Ah, dann habe ich gegen Fiora gespielt. Genau, das war ein Draw. Das war ein Draw, was ich leider im letzten Extra-Zug, also ich hatte einen Zug zu wenig, sonst hätte ich es tatsächlich gewonnen. Und so war es dann leider ein Draw. Das war, ja, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Das war so ein bisschen, also die Rundenzeiten waren sehr lang. Ich muss jetzt sagen, ich habe persönlich kein Problem damit. Also mich stört das nicht, aber viele hat es gestört und auch viele generell haben sich am Slowplay gestört. Ich meine, in der Runde, wo ich jetzt das Draw hatte, habe ich meinen Gegner natürlich auch darauf hingewiesen, als die 20-Minuten-Marke geknackt war, dass wir jetzt ein bisschen schneller spielen sollten. Und ich meine, es war immer noch okay vom Pace, aber ich glaube, wir hätten das Spiel auch fertig bekommen. Aber ist okay. Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist neu. Ist für viele das erste Mal und da bin ich auch gar nicht nachtragend oder würde mich da beschweren oder würde da einen Judge rufen. Ja, aber ja, das war mein Draw, genau. Das ist dann im Draw geendet. So. Dann die Runde danach habe ich gegen Annie gespielt, soweit ich das noch weiß. Das war ein normales Midrange Annie. Und da muss ich auch sagen, war wieder das Powerlevel von den Decks einfach ein zu großer Unterschied. Also wir haben beide quasi dieselben, also ähnliche 39 Karten gespielt, nur dass ich pro Combat eine Karte gezogen habe. Und durch den Kartenvorteil war ich dann einfach im, ja, also hat sich unfair angefühlt, sage ich mal so.
Genau. Dann spiel doch fair und zieh keine Karten. Vergiss deinen Trigger oder so.
Richtig, ja. So, und dann müsste ich jetzt 5-1-1 stehen.
Genau, da stand es dann 5-1-1 und hast das letzte Mal nochmal gegen
5-1-1 und dann mein Win-in war gegen eine Kaiser. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, der Jimmy aus den Niederlanden, weil der war tatsächlich 2 Runden vorher im Stream zu sehen. Den habe ich mir noch auf der Leinwand angeguckt. Und ja, ich habe es natürlich vergessen, aber mein Manu, also der mit mir zusammen hingefahren ist, der hatte gesagt, ah, den habe ich eben gesehen. Ja, und das war dann wieder Kaiser. Aber ja, fand auch, ich fühle mich sehr wohl in dem Matchup mit dem Midwind-Strelben-Deck. Und ja, das war dann der Tag 1. Der ist dann 6-1-1 geendet. War sehr zufrieden damit. Kann natürlich immer besser sein, kann natürlich auch sehr viel schlechter laufen. Aber ja, war sehr glücklich und dann Tag 2 ist auch wunderbar gestartet mit 2 Draven Mirrors, also 2 Midrange Draven Mirrors. Die habe ich beide gewonnen. War dann mit 8-1-1 eigentlich guter Dinge. Also die Chance stand gut. Wenn ich jetzt eins aus den nächsten 2 gewinne, dann kann ich noch eins drawen für sicher in den Top 64. Aber leider hat es dann irgendwie aufgehört. Also dann habe ich wieder gegen Miracle gespielt.
Was waren denn die Decks, gegen die du verloren hast die letzten 3 Runden? Weil die habe ich nicht.
Ah, okay. Also ja, also das war dann einmal Miracle Traven.
Ja.
Da waren wir tatsächlich in einem Spot, also hat 1-1 gestanden und zwar quasi der letzte Turn. Mein Gegner hatte, glaube ich, 3 Runen, hat einen Busch weggespielt, hat dann einen Raser gespielt mit seinem Seal.
Mhm.
Wollte dann in mein Battlefield rein. Dann habe ich den Fight or Flight gespielt, damit er in der Base ist und nicht mehr angreifen kann. Und ich hatte auch, ich hatte, glaube ich, einen Darius auf dem Battlefield. Und dann macht er einfach ganz frech, macht der Stack-Deck und deckt Doppel Nocturne auf und kann dann Ouch. Mit ab. Ja. Ja, ich muss sagen, das hat dann schon ein bisschen, hat dann schon ein bisschen gekratzt. Und dann, die Runde drauf habe ich gegen Irelia gespielt. Muss ich sagen, da war wirklich das Matchup zu wenig gespielt vorher. Also ich glaube, ich hatte es bestimmt an etlichen Stellen in der Tasche gehabt, aber es war einfach, da hat mir die Erfahrung gefehlt. Genau, das war das. Und dann die letzte Runde habe ich dann nochmal einen Midrange Mirror gespielt und da konnte ich mich einfach nicht wehren. Also das war wirklich so on the draw mit Treasure Hunter, ich kein Zweitrop gefunden und ja, es war einfach, ja.
Unlucky.
Okay. Ja, ich muss sagen, ja, im Endeffekt bin ich trotzdem sehr, also wirklich für das, was ich mich auf das Turnier vorbereitet habe, bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Hätte mir natürlich gewünscht, wenn es für Top 64 irgendwie gereicht hätte, weil dann hätte ich eventuell in Lille probiert, eine der beliebten Metal-Karten zu jagen, aber so bleibt das Ziel jetzt natürlich gleich, Top 64 zu machen. Und
Also bedeutet, am Ende des Tages steht bei dir auf dem Zettel 841.
Genau, richtig, korrekt.
Was das bedeutet, du bist von 1729, glaube ich.
Hast ja, du, so im NT, ja.
Hast du welchen Platz belegt?
Ich glaube, es ist 136 gewesen.
Also bist du von 1729 oder 19, ich weiß nicht genau, 136. geworden.
Genau, ja.
Tja, das ist schon. Natürlich eigentlich schon sehr gut. Da, wo du der Markt bist, bin ich enttäuscht.
Das ist okay. Das darfst du gerne sein. Aber davon hast du nichts. Das ist so
natürlich
ein bisschen,
hast du das. Ich weiß, was du meinst. Das fühlt sich immer so, ja, ich bin 136. geworden, aber am Ende des Tages habe ich nichts davon bekommen. Also es führt dich nicht zu Ruhm, es führt dich nicht zu Ehre, es bringt dir nicht mehr, dass du deinen Qualifier hast und du hast nicht mal Preisgeld gesehen.
Ja gut, okay, ich meine, das Preisgeld gibt es ab den Top 32.
Ah, 32, ich habe ja 64 kriegen schon. Nee, okay, gut, dann.
64 ist für die Regionals und Top 32 bekommen Preisgeld und dann geht's. Ja, aber nee, nichtsdestotrotz, ich fand das komplette Wochenende super für die erste Regional, Regional Qualifier, den sie gemacht haben in Europa. Wenn ich es vorher könnten unterschreiben, dass es genauso läuft, dann hätte ich es unterschrieben und würde es genauso wieder nehmen.
Geil.
Hat mich auf jeden Fall sehr dazu animiert, das Spiel weiter zu verfolgen und weiter zu spielen.
Das ist doch sehr, sehr schön. Kommen wir mal kurz zu einer anderen Frage, weil es mich gerade so interessiert. Du hast was über die Teams gesprochen. Hast du zu deiner Magic-Zeit auch so in so einer Partei gespielt? Oder so einer Partei, Team, wer auch immer? Gruppe, Community?
Ja, also das hat sich meistens dann immer, sage ich mal, so kurzfristig gefunden. Tatsächlich, weil es war dann quasi so, dann gab es einen Discord, also auch einen Discord-Server, ja. Und quasi, es sind ja nicht immer dieselben Leute für eine Pro-Tour qualifiziert. Und immer alle neuen Deutschen, die dann neu für eine Pro-Tour qualifiziert waren, sind dann in diesen Server gekommen und dann hat man dort halt getestet, sich unterhalten, sich ausgetauscht und dann hat man sich ab und an dann ist man halt eine Woche vorher hingeflogen und hat sich dann zusammen ein Haus genommen und hat dann dort weiterhin getestet. Meistens hat man dann gedraftet, weil es ein Format bei der Proto ist, und seine Constructed Decks gebaut und ja, so ist das dann abgelaufen. Aber zu so einem eigentlichen Team, jetzt mit diesem, also bei Magic ist das tatsächlich ein großes Thema, da werden die Teams immer gehighlightet bei den Pro-Touren in den Streams und so, war ich jetzt nie.
Okay. So, zu deinem Testing, beziehungsweise fangen wir doch erstmal mit der grundlegenden Frage an. Du hast dich für Midrange Draven entschieden.
Genau, ja.
Warum?
Weil es in meinen Augen das konstanteste Deck ist. Und ich aus meiner Erfahrung die beste Erfahrung immer damit gemacht habe, wenn ich auf langen und, sage ich mal, großen Turnieren, die lang gehen wirklich, also ich meine, das sind jetzt 13 Runden mit Day 2, dass ich da das konstanteste Deck in der Hand haben will. Weil es natürlich sehr niederschlagend ist, sage ich mal. Ich meine, wenn ich jetzt Miracle gespielt habe zum Beispiel und hatte halt zweimal die falsche Hälfte vom Deck gehabt in den ersten 10, 15 Karten und könnte mich einfach nicht wehren. Also dieses Gefühl von, ich kann mich nicht wehren, weil ich könnte nichts anderes machen, das mag ich nicht. Und dann mag ich lieber so solide, gute Karten, mit denen die ich navigieren kann, so wie ich will, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Deswegen ist das so immer mein Deck of Choice. Immer so, sage ich mal, so dieses Deck, was gegen alles so 50-50 hat. Vielleicht ein bisschen besser gegen manche, ein bisschen schlechter gegen manche, aber so im Allgemeinen immer eine so gut gegen das Feld dasteht.
Verstehe, verstehe. Also würde zum Beispiel in deiner Welt niemals ein Aurora passen?
Absolut nicht.
Weil es ja maximal High Roll ist.
Ja, wobei es, muss ich sagen, jetzt mit Call Shot schon
besser geworden, ja, verstehe ich.
Einiges konstanter geworden ist. Also ich meine, in dem Turn, wo du die neuen Runen hast, kannst du halt nochmal 4 Karten angucken, um die Aurora zu finden. Aber ja, also es wird absolut nicht zu meinem Spielstil passen. Und nee, also kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich.
Okay, und wie hast du dich denn vorbereitet? Vermutlich, du hast gesagt, sehr wenig.
Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Es war tatsächlich sehr wenig. Ich meine, aber wahrscheinlich dadurch, dass das Set einfach eine Woche vor dem Turnier erst in Europa rausgekommen ist und in Amerika. Das war so, dass, also für Locals zu spielen oder so, war absolut keine Zeit. Ich habe tatsächlich ein Local gespielt noch mit dem neuen Set vor dem Turnier. Aber sonst war es okay, ich muss dazu sagen, dass ich auch so aus unserer Community jetzt der Einzige war, der tatsächlich ein Ticket fürs Main-Event bekommen hat. War natürlich der Andrang an jetzt, okay, dafür zu testen, nicht so groß bei der Community. Ich meine, und ja, es hat ein bisschen an den Testing-Partnern gefehlt, es hat ein bisschen an der Zeit gefehlt. Also es hat sehr viel an der Zeit gefehlt. Und ja, also mein Testing hat ausgesehen, ich habe jeden Tag so meine 5 Runden auf TCG Arena gespielt. Es war natürlich dann auch immer gegen random Gegner, aber ich meine, ich bin dann immer durch die Queue, bis ich jemanden gefunden habe, der mir dann geantwortet hat auf meine Frage, ey, können wir bitte Best of 3 spielen, und habe dann tatsächlich auch noch Anforderungen gestellt an die Decks, die er dann bitte spielen soll, und tatsächlich haben viele Leute dann gesagt, ja klar, machen wir. Und das okay, war cool. Dann, fand ich ganz cool. Aber ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich natürlich gern viel länger und viel intensiver auf so ein Turnier vorbereiten.
Ja gut, das hast du ja jetzt, kannst du jetzt ja tun. Du hast ja dein Ticket für Lil schon. Es gibt viel mehr Leute aus der Community, die auch Tickets für Lil haben. Und du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Aber Lil ist ja trotzdem schon Set 3, oder?
Nee, tatsächlich.
Nee, nicht. Lil ist noch Set 2, aber Utrecht wäre
genau, das. Genau, also Lil ist tatsächlich dasselbe Format, wie wir jetzt haben. Solange es keine Errata gibt oder Bennings, ist es dasselbe Format, und ich habe ganze 2 Monate Zeit für mich drauf vorzubereiten. Ich freue mich auch auf die Zeit. Das immer, finde ich, das ist so eine Sache, die mir da immer besonders viel Spaß macht, ist diese Vorbereitung auf so diese große Events, weil dann macht mir wirklich jedes einzelne Spiel noch, wie wenig Bedeutung es eigentlich hat, sehr viel Spaß, weil ich immer einen Mehrwert draus ziehe.
Was wirst du denn im Verhältnis zu Bologna in Lil anders machen wollen mit deinem Deck? Wirst du bei Draven bleiben? Vermutlich.
Ja, Vermutlich. Also ich muss sagen, das kommt aufs Meta an tatsächlich. Also es kommt auch an, wie sich das Meta verändert. Ich meine, wir haben jetzt noch Las Vegas. Es wird so ein bisschen eine Richtung vorgeben, weil danach ist ja das Snake dann Lil tatsächlich. Mhm. Nur noch die Skirmishes. Aber also ich mag das Deck schon sehr gerne. Ich halte von dem Deck sehr viel. Ich finde das Deck sehr, sehr stark. Und finde, dass das Deck in dem Meta, wie wir es jetzt haben, auch sehr gut positioniert ist. Mein einziges Problem ist das Miracle Matchup. Tatsächlich. Ich habe noch nicht den Dreh raus, wie ich das konstant besiegen soll. Ich meine, es gibt schon ein paar Sidekarten, die sehr gut sind dagegen, aber ich meine, wenn sie einfach den Turn 2 Ezreal und die 3 Court Shots haben, dann ist es schwierig. Ist sehr, sehr schwierig. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und eigentlich will ich glaube, Miracle wird sehr populär. Deck hat sehr gut abgeschnitten in Bologna. Ich denke, das Deck wird sehr gut performen in Las Vegas. Und viel mehr Leute werden das Deck spielen. Und will ich dann mit einem Deck in ein Turnier gehen, wo ich denke, okay, ich habe tatsächlich gegen eins der Top-Decks ein eher schlechtes Matchup, nicht mal mehr 50-50 oder 45-55. Das ist dann so die Frage. Und dann kann es halt gut sein, dass ich vielleicht doch das Deck ändere. Vielleicht selber zu Miracle traden oder mal schauen. Aber ich meine, die Meta ändert sich bestimmt noch 2-3 Mal. Man hat jetzt schon so einen leichten Trend gesehen, auch bei unseren Locals nach Bologna. Also ich meine, viele haben Eska gespielt, viele haben Irelia gespielt. Viele haben dann Decks gespielt, die in der Theorie gut sind gegen Ezreal, die dann tatsächlich auch sehr gut sind. Zum Beispiel Rek'Sai mit dem Phoenix aus Set 1 oder etliche Decks mit dem Ruin Runner, der halt nicht angetargetet werden kann. Also das ist wirklich ein Haus gegen die Control-Decks. Den kann man bei Master Yi spielen. Also spielt man bei Master Yi, den kann man in den Lucian-Deck spielen. Und das sind gute Meta-Calls tatsächlich. Aber genau gegen die Decks, die gute Meta-Calls sind, für zum Beispiel das Ezreal-Deck, ist das Midrange-Draven-Deck sehr, sehr gut. Und das ist dann halt immer so, es ist halt immer so ein Wandel. Ich sag mal so, es könnte schon fast dann so ein Schere-Stein-Papier-Meta sein.
Ja, das ist etwas, worauf sich eventuell ein bisschen hinaus entwickelt, maybe, und unter Umständen. Das kann durchaus sein, ja. Miracle. Ja. Miracle ist toll. Ich mag Miracle nicht wirklich. Hast du eine Miracle Irelia schon gesehen?
Oder ja.
Also diese Standardlisten, wo es so gibt. Nein?
Ja, eine Miracle-Irelia habe ich gesehen, und zwar hat Manu gegen die gespielt, also der mit mir auf dem Side gegen die gespielt. Muss ich sagen, finde ich nicht so gut. Also ist meine persönliche Meinung. Ich meine, das Deck kann super viel Spaß machen, aber ich glaube, Irelia fährt mit ihrem eigentlichen Gameplan, der dann ja quasi ist, Protect the Queen, am besten.
Ja. Wenn du dir ein Matchup aussuchen dürftest, gegen das du nicht spielen willst, wäre es Miracle, in egal welcher Form. Weil ich würde mal sagen, so allgemein würde ich Miracle schon alle Decks unter irgendwie einen Kamm scheren. Oder über
einen Kamm scheren. Ja, ich auch auf jeden Fall. Also ja, wenn ich jetzt das Turnier wieder spielen müsste mit meinem Deck, würde ich sagen, wenn ich die Miracle-Decks streichen könnte, dann würde ich das liebend gern tun.
Würdest du sagen, wenn du öfters gegen Miracle gespielt hast, könntest du das Matchup natürlich besser spielen, aber vermutlich auch häufiger gewinnen?
Ja, ich würde schon sagen. Also da hat auf jeden Fall auch die Experience gefehlt. Also es waren dann solche Sachen wie, okay, in welchem Turn können die jetzt wirklich beide Battlefields vorlegen? Und dann halt, hätte ich das gewusst, hätte ich probiert vorher so viel zu scoren, wie es geht. um danach ja wahrscheinlich mit allen großen Push nochmal ein Battlefield zu holen und dann zu holden. Und also ja, ich wäre die Sache natürlich ein bisschen anders angegangen. Ich meine, hab das am Anfang, ich meine, in den ersten 2-3 Turns sieht das Miracle Deck immer sehr, sehr langsam aus. Dann spielen sie in Asgard in die Base, sonst passiert da nicht viel. Und dann ja, kriegst du auf einmal 30 plus Power dahingelegt aus Fort im Turn 4, 5 und dann ja, ist schwer da nochmal durchzukommen, sag ich mal. Also ich meine, das Midrange-Deck kann auch sehr viel Power aufs Board legen, aber nicht in dem Maße. Und das Problem ist, die haben ja auch die guten lilanen Spells. Also die haben ja auch Rebukes, die haben auch Fight of Light, die haben auch Switcheroo, die haben auch Spinning Axes, wenn sie Draven spielen. Also die haben ja hinter ihrer ganzen Mauer von Power haben die auch noch die guten Spells. Das ist so. Ja, also ich fand es wirklich sehr schwer, das Match. Aber ich ja, kann garantieren, ich werde bestimmt noch etliche Male gespielt haben bis Lil und dann kann, weiß ich für mich, ob es schlagbar ist oder ja, ob ich einfach das Matchup ignoriere.
Im Matchup ignorieren ist, glaube ich, ein sehr schlechter Call, wenn dann die Meta sich entwickelt, hey, wir spielen alle noch Miracle. Und ja, hast du, klar, da hast du ein Problem. Ne?
Wenn der Großteil der Leute dann Miracle Traven spielt, dann werde ich nicht mit Witch Traven an den Start bringen. Also das mache ich nicht.
Ja. Tun wir mal die Regional so ein bisschen Revue passieren lassen und einfach mal den nächsten Schritt weitergehen. Welche Decks würdest du denn sagen oder könnten in Lille auftauchen oder jetzt auch in Vegas, die plötzlich die Meta nochmal umkrempeln? Beziehungsweise in Vegas, da wir ja heute aufnehmen und der Day 2 in Vegas ist, haben wir schon mehr oder weniger etwas gesehen, was ein bisschen sehr interessant ist. Wie du schon gesagt hast, Rek'Sai ist eine Sache, die wohl stark gegen diese Dinge laufen, genauso wie Master Yi und auch sehr hohe Conversion Rate. Ist ein Set.
Nee.
Und du hast schon gesagt, der Rune Runner ist ein Meta-Breaker, der die Meta verändern kann, genauso wie Rek'Sai allgemein. Warum Rek'Sai? Ach, der Phönix, du hast den Phönix genannt, genau.
Genau, also bei Rek'Sai ist es tatsächlich der Phönix und ja, und ich meine, das Deck macht tatsächlich auch sehr viel Card-Value. Allein durch die Legend, durch den Conquer-Effekt, wo man die obersten beiden Karten und eine davon spielen kann, also und durch den Signature-Spell, der quasi ein Tor-2 ist und spielt eine davon für 2 weniger. Und ja, wie gesagt, der Phönix. Das ist so, also ich meine, wenn du dann gegen ein Deck spielst, wie jetzt Ezreal, was tatsächlich sehr viel Removal hat, und du hast quasi einen Phönix, der pro Runde dann wiederkommt und konkern kann und mit der Disc ist es, glaube ich, die man spielt, dass die Gear, die der nächsten Unit, die ins Spiel kommt, Accelerate gibt. Wenn man sie tappt, ich glaube,
kommt die nicht sogar ready rein? Der Sun Disc?
Ja, Sun Disc, genau. Oder sie kommt dann ready rein, genau. Ja, das ist, ja, das Deck macht schon viel Druck und gerade gegen die kontrolligeren Decks wie jetzt Ezreal oder Kaiser, weil das Deck spielt ja selbst sehr viel Removal zum Beispiel. Und es ist ein gelbes Deck, es ist ein gelb-rotes Deck, das heißt, dein Irelia-Matchup ist auch gleich schon nicht so schlecht, weil du einfach Zugriff zu Kaido Weak hast, welche Karte halt super gut ist gegen Irelia.
Ja.
Und von daher glaube ich, wenn die Leute mehr weggehen von ihren Midrange-Decks und mehr auf ihre Synergien und Combo-Decks und dann ist das, glaube ich, ein sehr solider Call, dann mit Rek'Sai da in den Start zu gehen. Tatsächlich, so wie ich es gelesen habe, wenn man dem Internet mal glauben darf, dann steht sogar ein Rek'Sai 8-0 jetzt in Vegas.
Ja, die Nachricht habe ich heute Abend auch schon häufiger bekommen, wo steht, hey, Rek'Sai 8-0 Emoji. Ja, ich bin sehr gespannt. Unser Bologna-Sieger Allen ist ja auch wieder in Vegas. Der war gestern kurz im Interview. Da habe ich schon gar nicht geguckt, wie der steht. Und Day 2 läuft.
Tatsächlich auch 8-0.
Ah, kann man, ah, stimmt, bei so vielen Spielern kann man häufiger 8-0 stellen, ne? Logisch, klar.
Ja, ja stimmt, glaube ich. Und glaube ich, 6 Leute, 6 oder 7, die 8-0 stehen. Also, ja, der steht auch wieder 8-0, tatsächlich. Wieder mit einem sehr ähnlichen Deck wie in Bologna. Ich glaube, er hat nur 2 Karten geändert an seiner Liste. Tatsächlich.
Ja.
Aber ja, man muss auch sagen, in Bologna war er mit Abstand der beste Spieler im Raum. Also es war absolut verdienter Sieg.
Plus darüber hinaus wurde mir erzählt, das ist ein Spieler, der weiß, wie die Regeln des Spiels funktionieren.
Genau.
Und das wächst wohl auch. Wie hast du mir das erzählt?
Ja, genau, ich habe dir das erzählt.
Genau, wenn man die Regeln wohl von dem Spiel kann, kann man wohl auch ein gutes TCG spielen und mit Vex kannst du wohl auch Kosten reduzieren, die kein anderer so auf dem Schirm hatte.
Genau, ja, zum Beispiel deine Repeat-Kosten oder sogar tatsächlich die Deflect-Kosten von zum Beispiel einer Irelia. Weil wenn du die antagest, dann geht das alles auch, sind alles die gleichen Kosten, dann bezahlst du für den Spell halt das plus die Deflect-Kosten und die kannst du mit Vex tatsächlich dann vergünstigen, wenn der gerade im Combat ist. Ja, ich denke, das hatten die wenigsten auf dem Schirm, deswegen hatten auch die wenigsten Ezreal-Spieler oder generell Purple-Spieler Vex in ihrem Deck. Aber ich denke, das hat sich jetzt zu letzter Woche sehr geändert, weil das jeder gesehen hat, was er im Feature-Match gemacht hat. Und denke ich, dass viele Leute jetzt auch Vex spielen als Tech. Zum Beispiel in der Irelia und Sideboard, denke ich, für genau dieses Ezreal-Matchup sollte man schon Zugriff auf eine Vex haben, weil im Combat besiegt man die fast nicht, indem jeder Spell dann 2 mehr kostet, also ein Energy plus ein Power mehr kostet.
Ja, die Vex ist schon eine sehr interessante und starke Karte, was das ganze andere betrifft. Gerade ja, weil die Main Mechanic des Spiels sagt ja, du musst ja kämpfen und wenn du nicht kämpfst, dann kannst du kein Spiel gewinnen und die Vex hast dein Battlefield liegen und schon geht's los.
Ja, das war ein sehr guter Call. Also wie gesagt, das ist eine gute Kombination, wenn du einer der besten, wenn nicht der beste Spieler im Raum bist, plus vorher mit deiner Testing Crew, sage ich mal so, das mitbeste Deck gefunden hast, das ist Vorbereitung tipptopp und dann hat man das auch verdient gewonnen.
Ja, der hat das wirklich also sauber runtergespielt, auch das Finale war wirklich insane. Gut, im Finale war halt nur Dazzling Aurora. Das ist für mich immer noch ein Deck, was einfach nur high rollt. Also wenn du da schlecht high rollst, ja, du hast schon recht, natürlich kannst du mit Cold Shot das Ganze ein bisschen konstanter ausspielen. Du kommst schneller an die Karten ran, aber nichtsdestotrotz ist es für mich trotzdem ein High Roll Ding, weil du brauchst ja in deiner Starthand schon 2 Karten.
Richtig.
Von 39, das ist halt. Bei mir funktioniert das nicht. Also wenn ich das spielen würde, würde das nie funktionieren.
Also ja, ich sag mal so, es funktioniert schon, klar, aber funktioniert es über 13 Runden, 12 Mal hintereinander? Das ist so die Frage. Das ist, aber ist alles möglich. Ich meine, es ist immer noch ein Kartenspiel. Varianz ist ein großer Bestandteil davon. Und wenn man einen guten Tag hat und einen guten Run hat, dann wieso nicht? Dann kann das schon, dann funktioniert das schon.
Ja. Ja, klar. Also, der hat wohl einen sehr guten Tag, ein sehr gutes Wochenende, offensichtlich.
Ja. Ja.
So, aber Bologna lassen wir jetzt mal Schema beiseite. Und jetzt ist Lil. Jetzt steht Lil vor der Tür.
Genau.
Und du wirst mir eins versprechen müssen. Du bereitest dich mehr vor.
Ja, auf jeden
Fall. Du fährst nach Bologna und wirst dann Top 64?
Lil, aber ja.
Meine ich doch. Ja. Wie war das, ne? Paris, Madrid, Hauptsache Italien oder whatever. Ja. Irgendeiner hat es mal gesagt. Ich glaube, es war ein Fußballspieler.
Klar.
Es war Andreas Möller, glaube ich. War das Andreas Möller? Ist egal.
Ich glaube, es war Lothar Matthäus und zwar Mailand, Madrid.
Genau, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Es war nicht Matthäus. Wir haben das tatsächlich letzte Woche gegoogelt.
Okay.
Und es war nicht Matthäus. Ich google das jetzt. Ich muss das jetzt wissen. Es war nicht Matthäus. Es war nicht Matthäus. Und machst das Ding.
Ja, es gibt mir alle Mühe.
Ja, weil du wirst jetzt anfangen zu testen. Und dann machst du das. Und es war Andy Möller.
Sehr gut.
Siehst du? Unnützes Wissen mit Daniel, kenne ich mich aus.
Kennst du das auch, ja.
Wäre Fahrradkette, das ist Lothar Matthäus. So ist es nämlich. So, wenn du einen gravierenden Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt Magic, Yu-Gi-Oh! Und Riftbound sagen könntest, welcher ist es denn? Wo fühlst du dich, in welchem TCG fühlst du dich persönlich wohler und warum? Klar, ich meine, du spielst jetzt Riftbound aktiv, du hast Magic vorher gespielt. Natürlich fühlst du dich in dem Spiel, was du jetzt aktiv spielst, vermutlich wohler als in dem etwas, was du vorher hast.
Ja, also aber, ich muss...
Ja, schieß los.
Ja, ich muss sagen, also Magic hat mein Herz. Das ist... wird wahrscheinlich auch immer mein Lieblings-TCG bleiben. Aber ich muss sagen, Riftbound, der Unterschied zwischen Magic und Riftbound ist das Spieldesign. Ich meine, bei Magic, also hast du ja tatsächlich die Chance auf sogenannte Non-Games, weil du eine gewisse Anzahl an Ressourcen aus deinem Deck ziehen musst, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, ich meine, es gibt auch einen Mulligan, aber du kannst so viel Mulligan machen, wie du willst, aber hast dann natürlich immer weniger Karten, erniedrigt die Chance natürlich für zu gewinnen. Und das hat man bei Riftbound nicht. Ich finde, bei Riftbound, ich habe in jedem Game, was ich gespielt habe, eine gute Fighting Chance, das zu gewinnen. Mit den Ressourcen, die mir geboten werden. Und bei Magic kann es halt einfach mal passieren, dass du, ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass du ein wichtiges Winnen in hast für was auch immer für eine Quali und dann sitzt du da und findest einfach deine, es sind Länder bei Magic oder deine Mana-Quellen und findest einfach in deinen ersten drei Händen keine und musst quasi kampflos aufgeben und das hat Riftbound nicht und deswegen finde ich das vom Spieldesign her phänomenal gut.
Ja, das habe ich schon, das höre ich häufiger, glaube ich, dass das Ressourcensystem von Magic wohl etwas outdated ist und ein bisschen zu der damaligen Zeit gehört und mittlerweile so, glaube ich, in keinem TCG mehr vorkommt.
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man jetzt alle neuen TCGs aus den letzten Jahren betrachtet, dann haben die tatsächlich alle ein um einiges konstanteres Ressourcensystem für deine Karten auszuspielen. Ja, genau.
Hast du neben Riftbound und Magic, oder hast du neben Riftbound jetzt noch andere TCGs der letzten Jahre mal ausprobiert, zumindest mal angeschaut?
Ich habe tatsächlich mal ein bisschen Lokana gespielt, aber auch nur so auf der lokalen Ebene, muss ich sagen, fand ich an sich ganz cool, aber da hat mir die Interaktion gefehlt, muss ich sagen.
Da sind wir uns relativ ähnlich, weil ich mir auch keine Spiele, die nur einseitig basierend sind, da kann ich auch solitär spielen.
Das war dann turn-based und das war, das war dann nicht meins. Das hat mich dann nicht so gecatcht. Und Casual habe ich auch mal Monkeys gespielt und fand das Spiel eigentlich ganz cool. Aber ich habe gehört, im kompetitiven System spielen die tatsächlich Best of One, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist korrekt.
Und das erhöht die Varianz halt um einiges. Weil wenn du auf ein Turnier fährst und weißt, zu 90% entscheidet der Würfelwurf, wer dieses Spiel gewinnt, das erhöht dann die Varianz halt um einiges. Und deswegen war das auch nicht so meins. Und ich muss sagen, Riftbound macht tatsächlich sehr vieles sehr richtig.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch zum Abschluss dieses wunderschönen Podcastes. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir natürlich in Bezug auf Riftbound für das Spiel weiterhin wünschen? Oder auch für dich in deiner Laufbahn? Oder also, suchst du dir aus?
Also für das Spiel und auch für mich, ich meine, das geht einher, würde ich mir einfach wünschen, dass die kompetitive Community, die sich jetzt in diesem Spiel zusammengefunden hat, aus allen TCGs dieser Welt, weil es sind tatsächlich Spieler aus sehr vielen verschiedenen TCGs, dass sich die so beibehält und dass wir, so wie das jetzt auch dieses Jahr war, am Anfang vom Jahr wurde announced, ihr bekommt 4 Regional Qualifier in Europa, dann sind sie. Und ich wünsche mir einfach, dass es für nächstes Jahr genauso weitergeht. Ich hätte gerne im Januar meine, okay, hier sind jetzt eure 6 Regional Qualifier für Europa, das sind die Daten und viel Spaß in der kompetitiven Szene und dass das so alles bleibt. Das würde ich mir wünschen.
Das klingt doch nach einem glorreichen Abschluss, weil wer wünscht sich das denn nicht? Ne? Transparenz des Organized Plays ist immer sehr wichtig für alle, glaube ich, für alle Beteiligten. Und würde ich natürlich auch für das Spiel an sich wünschen. Und natürlich für mich persönlich, die Set-3-Krise muss überwunden werden, weil nur dann existiert das Spiel weiter. Ne? Das ist ja immer so der heikle Punkt.
Ist das so ein Ding?
Set 3 ist so quasi die Hürde, die übersprungen werden muss. Ja, bei vielen TCGs, die ich jetzt so in den letzten Jahren mitbekommen habe. Ja, da sind einige dran gescheitert. Einige haben die Kurve oder die Hürde zwar leicht überstolpert und konnten sich dann wieder auffangen, andere halt nicht. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass UVS und Riot es auf jeden Fall schaffen werden und wir weiterhin Riftbound auch nächstes Jahr spielen dürfen.
Ja, ich bin da auch sehr guter Dinge. Also ich glaube, Z2 war jetzt schon ein Riesenerfolg, also vom Card-Design her, von den neuen Mechaniken. Ich denke, das geht so weiter in die Richtung und bin sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Marc, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für alle Einblicke, die du mitgebracht hast aus Bologna. Auch vielen, vielen Dank nochmal an dich, dass du mir auf Instagram so aktiv hin und her geschrieben hast während dem Event oder als du auf dem Event warst, um mich ein bisschen am Ball zu halten. Weil ich war ja super hyped und konnte nicht da sein und war nicht dort. Genauso wird es in Lille auch sein. Aber da habe ich einen weiteren rasenden Reporter, mit dem ich mich auf jeden Fall connecten muss, der Florian. Der wird mir alles pitchen, überall Bilder schießen und Stories machen vermutlich. Vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Laden oder am Riftbound-Tisch oder wo auch immer und dann wird getestet weil Utrecht ist ja auch so ein Ding, da muss ich ja hinfahren. Ne? Und dann für Utrecht dann möchte ich auch testen.
Genau.
Und ich möchte eine PowerPoint-Präsentation, die hast du mir versprochen.
Ja, die kriegst du.
Sehr gut. Und euch natürlich da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Marc, mach's gut und bis bald.
Bis dann.
Tschüss.